Seelenfutter Folge 140. Von der Jagd nach dem Glück und einem traumhaften Erlebnis. Gedichte von Christian Morgenstern und Theodor Fontane.
Eingehüllt in feuchte Tücher prüft er die Gesetzesbücher und ist alsobald im Klaren, Wagen durften dort nicht fahren.
Hallo und herzlich willkommen zu einem etwas ungewöhnlichen Einstieg vielleicht bei uns hier ins Seelenfutter. Das klingt
geht
ja
gleich los.
Geht gleich los. Ja, genau, klingt heiter und geht auch heiter weiter eigentlich. Kann man sich ja bei Christian Morgenstern manchmal schon denken, oder?
Ja. Ja, das ist sehr verschmitzt. Ich bin mal gespannt, was du dazu erzählen wirst.
Ja, ich auch, ehrlich gesagt. Ja, hallo und herzlich willkommen bei uns. Die 140. Folge, es ist nicht zu fassen. Diesmal stellen wir Gedichte von Christian Morgenstern und Theodor Fontane vor und stellen Bibelworte dazu, wie eigentlich immer seit fast 3 Jahren. Ich glaub's gar nicht. Und wir, das sind Friedemann Margor, Pastor aus Husum, und das bin ich, Susanne Gasowski, Autorin aus Hamburg. Frisch gebackene Hamburgerin, es fühlt sich noch ungewohnt an, sage ich mal. Aber immer besser.
Immer besser, ja. Mhm. Wie schön, dass du es da gut hast und wie schön, dass wir weiter podcasten können, weil Entfernung für uns keine Rolle spielt.
Überhaupt nicht, ist völlig egal, wo wir sitzen. Genau, ja. Wir treffen uns immer nur online.
Das New York, Rio, Tokio.
Hauptsache, das Internet stimmt.
Ja, genau.
Das stimmt. Ja, dann lege ich doch gleich mal los mit Christian Morgenstern, oder?
Bitte.
Christian Morgenstern, haben wir natürlich schon das ein oder andere Mal gehabt. Es wäre ja auch ein Wahnsinn, 3 Jahre Gedichte vorzustellen und Christian Morgenstern nicht dabei zu haben, oder?
Naja, aber Susanne, diesen Wahnsinn gönnen wir uns ja beide,
ja,
den wir immer noch mal hier in die Premierenrunde schicken. Aber bei Christian Morgenstern ist die Sache völlig safe.
Völlig safe, genau. Also ich habe das einmal geschrieben und jetzt auch wieder gelesen und finde, es gibt so 3 Worte, die ihn eigentlich auf den Punkt bringen. Er ist populär, er ist humorvoll, das haben wir gerade schon gelesen oder ein bisschen gehört. Also er ist verschmitzt und liebevoll. Er hat einen ganz, ganz liebevollen Blick auf die, die er beschreibt und die er in seinen Gedichten auftreten lässt. Wir haben ja ein paar Sachen gehabt von ihm, das durchaus was Ernstes und was Heiteres. Diesmal ist es, sei jetzt mal nicht zu viel gespoilert, tatsächlich eher eine Schmonzette, sagte man früher, glaube ich, hätte meine Oma jetzt gesagt, aus den Geigenliedern, aus der 2. Auflage der Geigenlieder von 1910. Und diese Geigenlieder sind wohl sein bekanntestes Werk, oder?
Also, ja, Paradestück.
Paradestück, oder? Ich glaube, es gab keine Bibliothek irgendwie, würde ich mal sagen, in den 50er Jahren, wo die Geigen, oder 60er Jahre, wo die Geigenlieder nicht vorkamen. Also, sage ich jetzt einfach mal. Zumindest gehören sie zum bürgerlichen Bildungskanon. Ja, oder gehörten. Weil ich glaube, das wäre schön, wenn sich der eine oder die andere es mal wieder zur Hand nehmen würde. Weil es zeitloser ist, als man denkt, Christian Morgenstern Texte zu lesen. Er ist 1871 in München in eine Malerfamilie hineingeboren und hat sich wohl, und das hat sein ganzes Leben überschattet, mit knapp 10 bei seiner Mutter an Tuberkulose angesteckt. Sie selber erlag dann auch dieser Krankheit und nach dem Tod der Mutter und selber infiziert kam er dann ins Internat, zog 3 Jahre später zu seinem Vater, Professor an der Königlichen Kunstakademie in Breslau. Also Kunst und Kultur, Literatur war ihm überhaupt nicht fremd. Er besuchte das Gymnasium und begann, wie so viele, die wir hier immer wieder vorstellen, ganz früh zu dichten. Hat dann angefangen in Breslau zu studieren, musste das aber wegen der Tuberkulose und seines Gesundheitszustandes abbrechen. Und hat dann versucht, in Berlin als Journalist zu arbeiten. Hat das auch getan für verschiedene Zeitungen, hat dann auch als Übersetzer Anfang des 20. Jahrhunderts gearbeitet. Hat zum Beispiel Ibsen, Strindberg und Hamsun übersetzt, was ich wirklich beeindruckend
sagenhaft
finde. Ja, ich finde es sagenhaft, ja. Weil es ist ja nun, das sind ja tatsächlich, also diese, ich finde diese nordischen Sprachen sind nochmal eine ganz andere Herausforderung, ja.
Und das sind gewaltig sprachgewaltige Schriftsteller.
Also das glaube ich auch, genau. Hat immer wieder kuriert, sich immer wieder rausnehmen müssen und pausiert, hat 1900 wie so viele ganz lange in Davos gekurt, man denke nur an den Zauberberg, und hat aber immer wieder...
Muss ich auch gleich hüsteln.
Genau, ich auch, das ist eine etwas belegte Stimme. Ja, ich versuche mir auch schon mit Pfefferminztee den Tag hier zu retten. Hat aber auch weitergearbeitet, hat dann 1903 als Verlagsdirektor in Berlin gearbeitet und unter anderem Robert Walser lektoriert. Das fand ich auch nochmal eine ganz schöne Geschichte. Er war rastlos, seine Krankheit zwang ihn dazu, immer auf der Suche nach Heilung und nach Ruhe, und hat sich dann 1909 der Anthroposophischen Gesellschaft angeschlossen, hat über seine Verlobte Rudolf Steiner kennengelernt und war sehr, sehr begeistert, wie so viele Anfang des 20. Jahrhunderts, muss man sagen, von dieser Denkrichtung vielleicht, ist dann aber am 31. März 1914 an seinem Lungenleiden in Meran gestorben. Und das Gedicht, das ich uns heute mitgebracht habe, wie gesagt, ist aus der zweiten Ausgabe seiner Geigenlieder von 1910. Und was ich schön fand, ist ein Zitat von ihm, das ich gefunden habe, über dieser Geigenlieder. Da schreibt, sagt er, man sehe die Welt vom Geigen aus anders an. Und man sähe auch andere Dinge vom Geigen aus als von unten. Ja, ja, jetzt schauen wir mal, ob das, was er damit vielleicht meinen mag. Das Gedicht trägt den Titel Die unmögliche Tatsache. Palmströmen, etwas schon an Jahren, wird an einer Straßenbeuge und von einem Kraftfahrzeuge überfahren. Wie wahr, spricht er sich erhebend und entschlossen weiterlebend, möglich wie dies Unglück, ja, dass es überhaupt geschah. Ist die Staatskunst anzuklagen in Bezug auf Kraftfahrtwagen? Gab die Polizeivorschrift hier dem Fahrer freien Tritt? Oder war vielmehr verboten, hier Lebendige zu Toten umzuwandeln, kurz und schlicht? Durfte hier der Kutscher nicht? Eingehüllt in feuchte Tücher prüft er die Gesetzesbücher und ist alsbald im Klaren, Wagen durften dort nicht fahren. Und er kommt zu dem Ergebnis, nur ein Traum war das Erlebnis, weil, so schließt er messerscharf, nicht sein kann, was nicht sein darf. Christian Morgenstern.
Tja, wahrlich verschmitzt und eine großartige Schlusszeile, die ist.
Ja, das ist ja geflügeltes Wort geworden.
Ne?
Ist ja in den unsterblich, ja, die hat ihn auch unsterblich gemacht. Ich glaube, kaum noch einer weiß, dass sie eigentlich von ihm ist. Weil so jetzt schließt der Messerscharf nicht sein kann, was nicht sein darf, ist, glaube ich, in aller Munde.
Ja, so ist es, so ist es. Und wir haben ja auch einen kleinen Bildungsauftrag und wissen jetzt also, wo das Wort herkommt.
Ja, genau.
Sehr schön. Die unmögliche Tatsache, was nicht sein kann, was nicht sein darf. Erzähl mal, warum du uns das heute hier in den Adventsschuh gestopft hast.
Weil ich mich im Moment tatsächlich sehr mit der Wahrheit beschäftige und mit Tatsachen und Trugbildern. Ich weiß nicht, das ist gerade so eine Zeit, ist ja wahrscheinlich bei vielen so Ende des Jahres, dass man nochmal zurückblickt, und mich hat das Thema Wahrheit beschäftigt, und ich finde, oder beschäftigt mich gerade ein bisschen, und ich finde, Morgenstern hat so eine schöne Art, also man kann es ja ganz ernst nehmen und ganz moralisch und ganz tiefgründig, und dieses verschmitzte Gedicht mit die unmögliche Tatsache, mit diesem wunderbaren Schluss, den wir alle kennen und der ja eigentlich sagt, also wenn es nicht sein kann, dann ist es auch nicht so. Und dann sind wir wirklich bereit, über vieles hinwegzusehen oder auch vieles einfach ad acta zu legen, weil es kann ja gar nicht kann ja gar nicht passiert sein, darf ja gar nicht, ist ja eigentlich im Grunde unmöglich. Und diese schöne Art, mit dem Wahrheitsbegriff zu spielen, das ist der Grund, warum ich sie uns mitgenommen, mhm, mitgebracht habe, mhm, dieses Gedicht. Mhm.
Mhm. Genau, das...
Also
das lass uns noch mal ein bisschen angucken. Also rein sprachlich kommt es ja in solcher Leichtigkeit und ja wirklich einer Eleganz daher. Mhm. Also das macht mir, hat auch was Kästnersches ein bisschen. Die sind sich wahrscheinlich,
glaube ich auch,
irgendwie
19. Jahr, 19. 20. Jahrhundert eben, ne? Das glaube ich auch. Also da hat man, ich finde auch so ein bisschen Kästner, ja, ein bisschen Tucholsky, also diese Art, dieses moralischen Blicks mit leichter Hand. Kann man ja, das vielleicht so sagen?
Ja, das ist
denen schon eigen.
Ja. Und die Pointe am Ende, du sagst also, das Schillernde am Wahrheitsbegriff, ja, können wir das nochmal ein bisschen genauer fassen? Also geht es hier eigentlich um Verdrängung, das nicht sein kann, was nicht sein darf? Also ist das so eine innere Zensur, die da passiert? Oder ist es auch so ein Stück, also hier ironisierte Obrigkeitsgläubigkeit? Also wenn es in den Gesetzen steht, dann kann es ja auch nicht gewesen sein.
Ja, alles Mögliche, glaube ich. Ja, das ist alles.
Wie ordnest du das zu?
Ja, es ist mit Sicherheit von allem ein wenig. Also die sicher, wenn wir uns überlegen, 1910 Kaiserreich, also da gab ja viele, die diesen Bürokratismus und die Art und Weise, wie man in Deutschland Dinge zusammenfasst und in Vorschriften gießt, die das mal ein bisschen aufs Korn genommen haben. Ich finde, es geht noch ein klein wenig hinaus. Ich fand die Idee der Verdrängung ganz gut, weiß aber auch nicht, ob es das trifft. Ich glaube, es ist eher so eine Ungläubigkeit, weißt du? Also so ein Verlassen darauf, dass das ist, was sozusagen sein darf und was man sich in irgendeiner Art und Weise erklären kann, ja. Hier natürlich nochmal schön dieser Seitenhieb auf die Gesetzesbücher und genau auf diese Obrigkeitsgläubigkeit, aber ich glaube, er geht noch ein bisschen darüber hinaus. Es gibt einfach etwas, bei dem man denkt, habe ich das wirklich erlebt? Eigentlich kann es das doch gar nicht geben. Und dann legt man es, weil man mit diesem Störgefühl überhaupt nichts anfangen kann, weil man sich das wirklich nicht erklären kann, ein wenig ad acta oder neigt dazu, es ad acta zu legen. Und das, finde ich, nimmt der so ein bisschen aufs Korn.
Die Art, es aufs Korn zu nehmen, ist natürlich eine groteske Übertreibung. Also da wird jemand überfahren, zu Klump gefahren und steht dann sich erhebend und entschlossen weiterlebend. Also bis hin zu, dass ich denke, also bei Nahtodeserlebnissen gibt es diese Ausleibigkeit, also dass er sich die Szene von oben anguckt und schaut, wie da sein zerschundener Leib da behandelt wird und währenddessen klärt er mal kurz die Rechtslage.
Ja, genau.
Hm? Also es hat sowas, es fällt eben aus dem Rahmen. Und dann ist er eingehüllt in feuchte Tücher, das habe ich ja am Anfang vorgelesen. Das ist auch ein sehr, sehr starker Kontrast, ne?
Ja, natürlich. Und dann habe ich mich natürlich auch gefragt, welche feuchten Tücher mögen das wohl sein? Ist er bestenfalls im Krankenhaus, schlimmstenfalls schon ganz woanders? Ja, also es ist eine Groteske, keine Frage. Und Nahtoderlebnisse, lebt er noch? Ist er schon tot oder nicht? Das löst sich eigentlich nicht so ganz auf. Aber innerlich rebelliert er völlig gegen das, was da passiert ist, weil er es sich überhaupt nicht erklären kann und verzweifelt versucht, irgendwo Vorschriften oder Gesetze zu finden, die ihm da weiterhelfen. Und diese Art von Unerklärlichkeit, von irgendetwas, was jetzt ist es wirklich humoristisch auf die Spitze getrieben, aber ein großes Ereignis, das mir wirklich den Boden unter den Füßen wegzieht, ja, und von dem ich wirklich auch in seinem Falle im wahrsten Sinne des Wortes einmal überrollt worden bin, ja, mir das dann zu erklären und dann zu diesem Schluss zu kommen und zu sagen, Leute, ganz ehrlich, kann gar nicht stattgefunden haben, ja, weil gibt's so gar nicht, darf ja gar nicht, ja, das ist rührend, finde ich irgendwie auch, der Umgang damit, auch so nachvollziehbar, das Ereignis ist so groß, das packe ich jetzt irgendwo hin und glaube auch gar nicht, dass es eigentlich passiert ist. Und das mit dieser leichten Feder, hat er sehr, sehr schön gemacht. Also mir hilft das sehr, muss ich sagen, dieses Gedicht im Moment. Mhm.
Und vielleicht lässt es sich auch nochmal so fassen, also das, was in der ersten Strophe dort beschrieben wird, nämlich dieser Verkehrsunfall, ist ein schlimmer Schicksalsschlag. Mhm. Und in dieser Ohnmacht und in dieser Hilflosigkeit versucht er das so formal rechtlich zu erfassen, mhm, die Situation, wofür Schicksalsschläge nicht geeignet sind. Mhm. Also die lassen sich nicht juristisch kategorisieren, sondern sie kommen überein und passieren und schlimmstenfalls schwemmen sie einen mit oder wir müssen sie auf jeden Fall ertragen. Aber hier geht es, nimmt er die Kategorien auf Staatskunst, Polizei, mhm, und Gesetze und dann wird es aufgeklärt, dass das ja gar kein Schicksalsschlag hat sein können, weil er juristisch nicht erfasst ist. Und dies, also der Umgang mit Ohnmacht und mit dem Hereinbrechen von Ereignissen über mein Leben, der wird hier, finde ich, gut angesprochen und die Unfähigkeit, damit umzugehen, also in kleinen Karos zu antworten, einfach schön ironisch.
Finde ich auch, ganz genau.
Aufgenommen.
Ganz genau. Und es ist halt sowas, schlussendlich auch so ein bisschen was Tröstliches, auch gerade, so wie du das jetzt sagst, es gibt einfach Dinge, die passieren und die sind so groß, die lassen sich, wie du sagst, nicht in kleinen Karos erklären, die lassen sich, die muss man dann vielleicht einfach ertragen, ja, und so weit ist er noch nicht, also so richtig abgefunden damit hat er sich noch nicht, sondern er ist eher noch in der dabei zu sagen, kann eigentlich gar nicht passiert sein, ja. Aber also ich find's wunderbar, ein schönes Spiel mit dem, was es war, wo sind die Grenzen dessen, wie ich damit umgehen kann.
Passt und ist die Idealbrücke zu dem Bibelwort, das ich dazu stelle aus dem Johannesevangelium, die ganz berühmte Pilatus-Frage, was ist Wahrheit? Also das nochmal zu überprüfen, was siehst du, was nimmst du wahr, wie deutest du die Dinge? Und das kommt ja aus einem völlig dramatischen Kontext des Jesus-Prozesses und hat also höchste Höhen und tiefste Tiefen, dieses Wort. Aber ich finde, hier steht es auch einfach ganz schön daneben, neben diesem verschmitzten Gedicht.
Absolut, ja, und wir kratzen ja wirklich nur an der Oberfläche, ja. Also auch mit diesem Gedicht natürlich, aber das ist ja schon mal ein Einstieg, vielleicht sich auch doch mal mit Wahrnehmung und Wahrheit und Abfinden zu beschäftigen. Mhm. Die unmögliche Tatsache lese ich noch einmal, oder?
Ja, bitte.
Palmström, etwas schon an Jahren, wird an einer Straßenbeuge und von einem Kraftfahrzeuge überfahren. Wie war, spricht er, sich erhebend und entschlossen weiterlebend, möglich, wie dies Unglück ja, dass es überhaupt geschah? Ist die Staatskunst anzuklagen in Bezug auf Kraftfahrtwagen? Gab die Polizeivorschrift hier dem Fahrer freie Trift? Oder war vielmehr verboten, hier Lebendige zu Toten umzuwandeln? Kurz und schlicht, durfte hier der Kutscher nicht? Eingehüllt in feuchte Tücher prüft er die Gesetzesbücher und ist alsobald im Klaren, Wagen durften dort nicht fahren. Und er kommt zu dem Ergebnis, nur ein Traum war das Erlebnis, weil so schließt er messerscharf, nicht sein kann, was nicht sein darf.
Ach, sehr schön. Sehr schön. Wir hätten auch noch mal, ich hätte Lust, darüber noch weiter
zu reden. Ja, ich auch. Also auf jeden Fall über den
Wahrheitsbegriff. Wie mit der Sprache, ja, auch diese eigentlich juristisch spitzfindige Sprachkunst da drin. Palmström, überhaupt, wir reden jetzt über Fontane.
So ist das.
Zack. Man muss auch mal loslassen können. Und ich habe ein Gedicht mitgebracht, das ein kleines bisschen älter ist, aber gar nicht so viel. Ich weiß nicht genau, wann es entstanden ist, aber ich würde vermuten, vielleicht 20 oder 25 Jahre vor dem Morgenstern-Gedicht. Theodor Fontane haben wir auch schon mehrfach zu Gast gehabt bei uns im Podcast. Schriftsteller, Journalist, Apotheker, Effi Briest, Stechlin, Herr von Ribbeck auf Ribbeck. So, wir sind sofort im Bilde, würde ich sagen. Mhm. Deutschunterricht, bei mir war es 11. Klasse, wir Effi Briest gelesen. 1819 in Neuruppin geboren, 1898 in Berlin gestorben. Und wir hatten ihn ganz am Anfang in der 9. Folge Seelenfutter mit dem Gedicht Mittag. Und in der 90. Folge auch schon mal. Also jetzt 3. Kontakt. Ich erzähl nur ganz bisschen von ihm, weil das weiß der alles noch. Seine Familie hat hugenottische Wurzeln. Theodor Fontane, vielleicht hieß er mal Fontaine, habe ich gedacht.
Ja.
Weil er zu dieser französisch-calvinistischen Traditionsspur gehört und zuletzt in Berlin übrigens auch Mitglied der französisch-reformierten Gemeinde gewesen ist. In der Apothekerfamilie groß geworden. Der Vater war Spieler und hat seine schöne Apotheke verzockt. Das war immer ein Risiko für den Familienbetrieb. Also sie mussten dann umziehen aus Neuruppin, eine kleine Apotheke übernehmen. Der Sohn hat auch den Apothekerberuf gelernt und in verschiedenen Stellen gearbeitet, in Leipzig, Dresden, Berlin und in der väterlichen Apotheke in Leptin, aber hat dann einen anderen Weg genommen, zunächst einmal als Freiwilliger im Militärdienst, 44-45 und dann 1848 zur Revolutionszeit als Barrikadenkämpfer auf Seiten der Revolutionäre in Berlin. Ja, auch aufregend, weil er ja eher so ein bisschen als poetischer Realist und nicht so avantgardistischer Schreiber daherkommt, finde ich diese kleine Notiz auch schön. Als er 20 war, hat er die ersten Gedichte geschrieben. Mit 30 hat er den Apothekerberuf aufgegeben und wollte dann freier Schriftsteller und Journalist werden. Mit 30, also 1849, und ein Jahr später hat er seine Emilie geheiratet und war fortan in großer finanzieller Not, weil das mit dem Schreiben eben nicht so klappte. Journalist ist er gewesen, unter anderem auch in London, Kritiker, Reiseberichte geschrieben, politische Essays verfasst und dann erst zum Lebensende hin seine großen Romane geschrieben, die ich hier schon mal ein bisschen angedroppt habe. Effi Briest und Stechlin. Balladen geschrieben. Und ja, ich denke, dieses Gedicht, das ich hier mitgebracht habe, das kommt auch aus dieser letzten Lebensphase, weil es sowas Altersweisheitliches, finde ich. Oder also auf jeden Fall Lebenserfahrungsgesättigtes hat. Und es beginnt mit einer kleinen Überraschung, kann ich schon mal sagen. Also du sagtest ja, der Morgenstern kommt so zeitlos daher. Hier haben wir, glaube ich, ein paar ausgesprochen zeitbedingte Elemente. Ich lese es uns mal vor. Ein Chinese sind nun schon an 200 Jahren, ich fange da mal an, das habe ich hier verrissen. Ein Chinese, es sind nun schon an 200 Jahr in Frankreich auf einem Hofball war. Und die einen frugen ihn, ob er das kenne. Und die anderen frugen ihn, wie man es nenne. Wir nennen es Tanzen, sprach er mit Lachen, aber wir lassen es andere machen. Und dieses Wort seit langer Frist mir immer in Erinnerung ist. Ich sehe das Rennen, ich sehe das Jagen Und wenn mich die Menschen umdrängen und fragen, was tust du nicht mit, warum stehst du beiseit, so sag ich, alles hat seine Zeit, auch die Jagd nach dem Glück, all derlei Sachen, ich lasse sie längst durch andere machen.
Ja, ja, also diese Verschmitztheit am Schluss, die ist, finde ich, ja auch sehr, sehr ähnlich.
Oder?
Absolut. Ja, ja, ich habe ein breites Grinsen auf dem Gesicht.
Bisschen gesucht, aber ich habe gedacht, das kann gut als zweites Gedicht dabei stehen.
Definitiv, das passt wunderbar. Das passt wunderbar, ja, ja.
Und das ist so, ich glaube, das ist auch inhaltlich gar nicht so weit weg ist, also nicht nur das Verschmitzte. Ich habe mich gefreut, als du sagtest, diese Morgensterns-Überlegung zum Galgen, vom Galgen aus sieht alles ein bisschen anders aus. Das geschieht hier in diesem Gedicht über das Motiv des Chinesen. Also die Verfremdung, der fremde Blick auf das, was da ist. Und das, also ich habe mich erst ein bisschen gestört an diesem Einstieg und dann habe ich gedacht, nee, das ist schon gut. Der Chinese, das ist so bisschen Klischee. Ich glaube heute auch wahrscheinlich gar nicht mehr politisch auf Beihöhe, so ein Gedicht zu beginnen, aber so what? Und das Motiv des chinesischen Menschen spielt ja bei Fontane sonst auch eine Rolle, nämlich bei Effi Briest, erinnerst du dich da? Ist ja auch ein Chinese mit an Bord, der sie so gruseln macht. Sie findet das so gruselig. Und übrigens auch der Chinese in Verbindung mit dem Tanzen, bei der bei Nina auf dem Hochzeitsball, Nina tanzt mit allen und dann auch mit dem Chinesen und dann ist sie verschwunden, keiner weiß, wo sie ist und zwei Wochen später ist er tot. Also China und Tanzen. So, das haben wir hier in kurzer, verdichteter Form.
Ja.
Der Chinese auf einem französischen Hofball vor 200 Jahren passt ganz gut rein. Also habe mich da natürlich noch mal ein bisschen eingelesen. Diese Hofbälle zu der Zeit, also vor 200 Jahren in Frankreich, stilbildend, sind aus italienischen und spanischen Wurzeln entstanden und wurde dann auch nach französischem Hofballritual in Wien getanzt. Hochstilisiert, hochstandardisiert, strenges Regelwerk. Und da wird dann dieser chinesische Gast gefragt, wie würdest du das eigentlich nennen? Also man braucht diesen fremden Blick, um raufzugucken.
Genau, man braucht auch diesen fremden Blick, um Abstand zu haben. Und das finde ich so wunderbar, ja. Wir lassen es andere machen. Wir nennen es Tanzen, aber wir lassen es andere machen. Wir haben das solche Dinge schon hinter uns gelassen. Und er sagt das mit einer Leichtigkeit, also er sprach das mit Lachen, und es wirkt überhaupt nicht, also ich finde, so wie Fontane das schreibt, gar nicht aufgesetzt oder belehrend, sondern das ist eher, also ich stelle mir diesen Chinesen auf diesen französischen Hofbällen vor, die, wie du ja schon sagtest, wirklich extrem standardisiert sind, auch gerade der Tanz dort und ritualisiert. Und er schaut sich das an und schmunzelt, ja, und sagt das. Und diese Art von Distanz und Schmunzeln, das ist vielleicht der größte Unterschied, finde ich, zum Morgenstern-Gedicht, das ja so immanent ist, ja, wo er ja wirklich logischerweise bis über beide Ohren in dieser ganzen Sache verstrickt ist. Und hier hast du diesen Blick von außen. Das gefällt mir auch sehr gut, ja.
Was sehr Weises, also finde ich, wenn wir hier schon solche Klischees heraufrufen mit Fontane, dann ist auch so ein Stück Weisheit eines chinesischen Gelehrten irgendwie so da drin. Oder so Lebenskünstler, also mit Übersicht über den Dingen und so. Und das arbeitet also offenbar in dem lyrischen Ich immer weiter und er eignet es sich an für die wirklich wichtigen Fragen, nämlich die Jagd nach dem Glück. Das lasse ich längst durch andere machen. Sehr souveränes Wort, oder?
Absolut, genau, sehr, sehr, genau. Es ist souverän. Es hat sowas, es hat aber auch überhaupt nichts Aufgesetztes oder Trauriges, ja, oder das ist keine Bitterkeit, ne? Das ist keine bittere Erkenntnis. Nein. Sondern es ist einfach, genau, es ist eine Souveränität, es ist ein, ja, Kinder, ihr könnt jetzt noch ein bisschen rennen und jagen. Alles hat seine Zeit, auch die Jagd nach dem Glück. Ich lasse sie längst durch andere machen. Ich weiß im Prinzip, dass das vergebene Liebesmüh ist. Das finde ich sehr schön. Mhm. Ja.
Ja, und also damit wird so eine Altersweisheit etwas sehr Stärkendes, finde ich. Oder also hat müffelt nicht so, sondern
überhaupt nicht, wirklich, ganz und gar nicht, überhaupt nicht. Es ist ja, natürlich hat auch Morgenstern mit seiner Bürokratie auch ein bisschen was, also sicher, das ist alles irgendwie 18. 19. Jahrhundert, aber das letztendlich dieses Wundern über das, was mir passieren kann, oder dieses verzweifelte Streben nach Glück, dieses Herumrennen und Jagen, das ist doch was sehr Universelles, das ist doch Zeit, also das meine ich mit Zeit.
Total, ja? Total, genau. Total, und, ja,
und,
absolut.
Genau, und da schauen beide genau sozusagen hin und sagen, wie mühen sie sich, ja. Um den Grund herauszufinden, warum sie jetzt tatsächlich in der Misere stecken, in der sie stecken. Wie mühen sie sich gar, um das Glück zu finden, ja? Und gibt es da vielleicht auch nochmal einen anderen Dreh? Und da ist Fontane, finde ich natürlich, schon ein bisschen hilfreicher als dieser reine kann ja nicht sein, weil darf ja nicht sein.
Ja, ja, klar. Ja,
das musst du sagen, ja, aber das tut ist, sehr gut also, zum Schluss. Deswegen ist es schön, ihn dazuzustellen.
Morgenstern hat ja eigentlich, also reimt eine Aporie, ne?
Ja.
Also, denn schlussendlich ist er ja überfahren und lichtern und tot.
Ist ein Paradox, was er immer beschreibt, ja sicher.
Und kann aber nicht gewesen sein, weil das steht ja nicht in den Vorschriften. Und also das ist ja eine gedankliche Kapitulation vor der Wirklichkeit. Und hier ist es einfach diese ruhige Gelassenheit,
genau,
mit der jemand auf das Leben schaut, was er gelernt hat von einem chinesischen Weisen, und auf sich überträgt. Alles hat seine Zeit.
Genau.
Und alles hat seine Zeit ist ja ein biblisches Zitat. Und in demselben Buch bist du fündig geworden.
Natürlich, selbstverständlich. Also ich konnte ja gar nicht anders als zu dem Prediger greifen bei diesem, bei diesem Wort. Und habe dann versucht, diese Gelassenheit aufzunehmen, die Fontane zum Schluss mit uns sozusagen nochmal mitgibt, ja, die mir sehr, sehr gut gefällt. Und bin fündig geworden, Prediger 3, Vers 15, was geschieht, das ist schon längst gewesen. Und was sein wird, ist auch schon längst gewesen. Und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist. Und so ein bisschen in dieser Idee, es war alles schon mal da und es wird alles irgendwie auch noch mal sein, und es liegt gar nicht unbedingt in unserer Hand, weil alles seine Zeit hat und sich auch seine Zeit nimmt. Ich finde, in dieser setzt das Fontane-Wort, dieses Fontane-Gedicht für mich noch mal sehr schön fort.
Stimmt. Hebt es nochmal auf eine andere Ebene. Also diese religiöse Deutung, die ja was sehr entlastend und gleichzeitig auch Beschreibendes hat, nämlich, das ist alles schon entschieden. Also mach dir nicht einen Kopf, weil das ist alles schon geformt und es wird sozusagen jetzt abgerufen. Das entlastet und gleichzeitig frustriert es natürlich auch, weil im Blick auf die Welt ich mich auch frage, ob der Regisseur das immer alles genauso, also muss das eigentlich so sein? Ich nehme es aber hier als das Entlastende.
Ich auch, definitiv, ganz genau. Also ich glaube, es ist auch immer eine Frage der Gemütsstimmung, wie bei allem, wann man das liest. Und natürlich sieht man bei Morgenstern, der sich ja nun überhaupt nicht abfinden will mit dieser Tatsache und deswegen die Tatsache ja als solche in Frage stellt, was ja gar nicht passiert sein kann. Also der verzweifelt noch mehr, aber ich, mir gibt dieses Predigerwort, alles hat seine Zeit, große Entlastung.
Und Fontane, der ja auch, wie wir vorhin gehört haben, ein glühender Revolutionär war, kommt da nochmal anders zur Ruhe.
Finde ich schon.
Passt ja, sehr schön zusammen. Vielen Dank. Und ich lese uns nochmal vom Chinesen.
Bitte.
Ganz ohne Kontrabass, wenn ich das kurz mal sagen darf, sondern auf dem Hofball. Geht so. Ein Chinese sind nun schon an 200 Jahren in Frankreich auf einem Hofball war. Und die einen frugen ihn, ob er das kenne. Und die anderen frugen ihn, wie man das nenne. Wir nennen es Tanzen, sprach er mit Lachen. Aber wir lassen es andere machen. Und dieses Wort seit einiger Frist mir immer in Erinnerung ist. Ich sehe das Rennen, ich sehe das Jagen. Und wenn mich die Menschen umdrängen und fragen, was tust du nicht mit? Warum stehst du beiseit? So sage ich, alles hat seine Zeit. Auch die Jagd nach dem Glück, all derlei Sachen, ich lasse sie längst durch andere machen.
Ja, vielen Dank. Das war ein kleiner Exkurs, oder? In die Wahrheit und das Schicksal und die Frage, die Jagd nach dem Glück und einem traumhaften Erlebnis. So haben wir die Folge überschrieben. Christian Morgenstern und Theodor Fontane sind erklungen heute bei uns und ich fand's.
Wenn ihr Lust habt zu schreiben, zu kommentieren, zu fragen, zu schimpfen, alles geht unter seelenfutter@kirche-husum.de. Und nächste Woche sind wir wieder da.
Aber ganz sicher sogar, ganz bestimmt. Mach's gut, bis bald. Tschüss.
Tschüss.